Ich grüße alle ganz herzlich an diesem Abend, dem ernsten Thema Endzeit und der Antichrist. Ich lese uns einige Verse aus dem ersten Johannesbrief, 1. Johannes 2, ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, so sind nun viele Wiederchristen geworden. Daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wo sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisset sie und wisset, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Wiederchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Bis dahin. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch heute Abend wieder hier so unverboten zusammenkommen dürfen, um auch von dem zu hören, was auf uns zukommt, von dem zu hören, wo du uns bereits zum Teil schon hineingestellt hast. Und hab Dank, dass dein Wort wahr ist und dass du uns durch dein Wort Zusammenhänge und Dinge aufdecken möchtest, die wir schon wissen müssen, aber dass wir vor allen Dingen festhalten an dir, aufblicken zu dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Segne uns diese Abendstunde, gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht. Herr, wir rechten mit dir. Amen.
Ich möchte uns zu Beginn aus 2. Thessalonicher 2 die ersten 12 Verse lesen. Ich erkläre auch warum, bevor ich lese. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht: Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das heißt, die Lehre der Apostel, die Lehrbriefe haben die Funktion wie die Beschreibung bei einem Auto. Man muss einfach sehen, Paulus sagte in Kolosser 1, 25, dass er das Wort Gottes auf sein Vollmaß gebracht hat. Und die Lehrbriefe steuern die Richtung. In Lehrbriefen steht nicht alles drin, aber sie geben die Richtung, die Gott wollte. In 2. Petrus 3, Vers 2, wir haben es mehrmals gehört in diesen Tagen, wird nochmals ganz klar darauf hingewiesen, dass der Herr Jesus den Aposteln ganz genau aufgetragen hat, was sie schreiben sollten. Und jetzt kommen wir zu dem großen Problem, auch wenn wir über Endzeit, über den Antichrist reden, ich habe einfach festgestellt, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich habe. Es sind sehr viele über Endzeit, aber wenn ich die alle rausziehe, dann habe ich immer eine einseitige Auslegung. Ich finde fast niemand, der von den Lehrbriefen ausgeht und sagt, die Lehrbriefe müssen es steuern. Das möchten wir heute Abend tun. Darum lese ich jetzt einen Lehrbrief bezüglich der Wiederkunft Jesu, beziehungsweise bezüglich der Endzeit und bezüglich des Antichristen. Und das, was hier steht, das ist Lehre der Apostel, das ist die Steuerung. Jetzt muss ich alle anderen Bibelstellen von dem Hintergrund her lesen, sonst gehe ich in die Irre. Da kommt es auch her, dass du 50 verschiedene Ausleger hast und da hast du 49 verschiedene Meinungen. Es sei denn, du hast amerikanische Linie, da ist alles gleich, da hast du Gleichschaltung, ist mir auch schon aufgefallen. Ich lese Kapitel 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, wenn sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Hier haben wir jetzt einen Lehrbefund aus der Lehre der Apostel. Was hat es mit der Wiederkunft Jesu? Was hat es mit dem Antichristen? Was hat es mit dieser Zeit auf sich? Zuerst möchte ich nochmal etwas betonen. Wenn man jetzt die ganze Heilige Schrift liest, von Mose bis zur Offenbarung, und sieht sich alle Stellen an, über Endzeit, über Antichrist, über diese Dinge, dann stellt man fest, und das Wort Antichrist, Anti heißt im Griechischen nicht so stark wie im Deutschen dagegen, sondern anstelle von ist hier ganz stark praktisch der Gedanke, also Fälschung. Das heißt, die Bibel beschreibt es, der Martin hat uns das gelesen, es wird über die gesamte Menschheitsgeschichte dauernd passieren, dass Menschen anstelle des Herrn Jesus als Antichristen auftreten. Das sind Menschen, die in der Regel dann auch göttliche Verehrung gefordert haben. Da haben die römischen Kaiser dazugehört, hat Hitler als letzter Vorläufer wohl dazugehört. Es gibt immer wieder solche Erscheinungen in der Kirchengeschichte. Parallel dazu müssen wir einfach nüchtern sagen, wem, Daniel 9, ist denn der Messias verheißen? Also ich bin nur einer von diesen einfältigen Gläubigen, die, wenn sie die Bibel lesen, wenn da ein Mann steht, glaube ich, dass ein Mann ist. Und wenn da eine Frau steht, glaube ich, dass eine Frau ist. Und wenn da steht Israel, dann glaube ich, dass Israel ist. Und wenn da steht Gemeinde, dann glaube ich, dass die Gemeinde ist. Und wenn da Heiden steht, dann glaube ich, dass die Heiden sind. Wenn man so ganz einfältig die Schrift liest und sagt, was sagt denn Gott? Dann sieht man, dass der Messias, das ist das Maschiach, das hebräische Wort, ist das gleiche wie Christus, nämlich der Gesalbte, dass er für das Volk Israel als der Erlöser verheißen ist. Natürlich gibt es auch die Verheißung, dass er der Schlange den Kopf zertritt und als Weltenerlöser kommt. Das sind zwei Verheißungen. Aber eine betrifft Israel und das irdische Reich, nämlich das tausendjährige Reich. Das darf man nie aus dem Auge verlieren. Beim Antichristen geht es zuerst einmal darum, dass eine Fälschung geschieht, dass Volk Israel getäuscht wird und dass ein falscher Messias, ein falscher Erlöser kommt hier, der das tausendjährige Reich aufrichtet und dann parallel dazu die Weltherrschaft aufrichtet. Das sind zwei Schienen. Jetzt darf ich nicht eine Schiene lehrmäßig betonen oder bloß die andere. Ich muss beide sehen. Wenn man das jetzt alles ganz nüchtern betrachtet, da gehört Daniel 2, Daniel 7 dazu, in kleinen Abstrichen Daniel 11 bis Kapitel 11, Vers 40, dann sieht man, wie das kleine Horn aus dem Buch Daniel, es war in der Zeitgeschichte der Antiochus Epiphanes, ein Gewaltherrscher, der auf dem Altar in Jerusalem eine Sau geopfert hat. Also Schweinefleisch auf dem Altar in Jerusalem, größeres Gräuel gibt es nicht. Aber es war nicht der Gräuel der Verwüstung. Die Geschichtsschreiber sagen ganz klar, der Gräuel der Verwüstung war, dass er praktisch über den Altar des lebendigen Gottes ein Zeus-Altar drüber gestülpt hat. Das heißt, wir haben hier die Weltgeschichte. Und die Bibel sagt ganz klar, die ganze Weltgeschichte wird von Gott kontrolliert. Wir haben ja dieses große Standbild Daniels, Gold, Nebukadnezar, Silber, Medo-Persien, Bronze, dann Griechenland und dann der Schluss, das Römische Reich. Das heißt, die Bibel sagt praktisch, über diese vier große Ebenen entsteht das große Römische Reich. 1957 wurde Europa durch die römischen Verträge gegründet. Europa wird in der Mythologie immer gleich dargestellt als Weib auf dem Tier. Vom 2-Euro-Stück ist hinter drauf das Weib mit dem Tier, und zwar auf der griechischen Münze. Das heißt, wir haben es hier letztendlich mit einer weltlichen Herrschaft zu tun, die am Ende der Zeiten die Weltherrschaft haben wird, aber gleichzeitig der Messias Israels ist. Und das darf man nie aus den Augen verlieren. Kommen Leute und sagen, oh, der Antichrist kommt in New York. Man sagt, Entschuldigung. Der Antichrist hat nur ein Ziel, und das heißt Jerusalem. Und er hat zuerst einmal ein Ziel, den falschen Christus zu spielen, der Erlöser seines Volkes und der Erlöser dieser Welt. Da überlegen die Leute, ob der Obama der Antichrist ist. Man sagt, Entschuldigung. Obama ist aus dem Stamm Ham, und da wird nie ein Antichrist herkommen. Er muss aus dem Stamm Sem kommen. Das werden wir nachher sehen. Von daher kannst du ganz viele dieser unsinnigen Meinungen, die heute in der Christenheit kursieren, kannst du, wenn du nur im Bibeltext bleibst, kannst du vernichten, wegtun. Ich denke, wir müssen gerade in diesen Fragen ganz nüchtern sein, weil es gibt ein Problem, auch in der Endzeit, in der Prophetie. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Das heißt, er versucht uns auch mit diesen Fragen zu täuschen. Ich sage es mal vorsichtig, wenn ich an der Vordertür wache, dass ja kein Feind reinkommt, ich habe das schon erlebt, und merke nicht, dass durch die Hintertür der schon lange drin ist, dann gibt es ein Problem. Und so ist es bei Prophetie auch. Ich muss die biblischen Problematiken muss ich zur Kenntnis nehmen, und dort, wo Gott sagt, da musst du Widerstand leisten, da muss ich Widerstand leisten. Wenn man das so sieht, dann muss man auch von den ganzen Bibelstellen her, ich möchte es vorab betonen, sich bewusst sein, dass dieser Messias letztlich Anbetung entgegennimmt. Wie das geht, sieht man am Standbild Nebukadnezars, auch Daniel 3. Und alle römischen Kaiser haben Anbetung entgegengenommen, göttliche. Der harmloseste war nur Vespasian, der hat eigentlich bloß ein Laster, dass er geizig war. Hat am Vorteil gehabt, er hat die römische Finanzen innerhalb von 4 Jahren saniert. Aber trotzdem hatte die alle den Hintergedanke, sie sind göttlich. Das heißt, wir müssen das immer ganz nüchtern festhalten. Es geht um irdische Herrschaft, nicht um eine geistliche. Zuerst einmal um eine irdische Herrschaft. Die geistliche wird dann vom Geist des Antichristen bedient. Das zeige ich nachher. Das geht parallel. Aber in der direkten Prophetie geht es um ein irdisches Reich, um das tausendjährige Reich als Fälschung. Es ist nicht umsonst, dass Hitler gesagt hat, er richtet das tausendjährige Reich auf. Das war kein Zufall. Hitler war ein perfekter Vorläufer. Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was da alles dazugehört. Aber etwas sagt die Bibel auch ganz klar. Es geht dann dieser irdische Bereich in eine Legitimationsphase über und die wird durch geistliche Zeichen und Wunder angestoßen. Das heißt, wenn ich jetzt biblisch sauber und nüchtern vorwärts geht, dann muss ich zuerst mal gucken, was passiert irdisch auf dieser Erde? Was passiert bezüglich einem Weltstaat? Was passiert bezüglich diesem Weltstaat in der Verbindung zum Volk Israel? Und was passiert mit Zeichen und Wunder? Und wo geschehen Strukturen? Wisst ihr, ich will ja nicht eine Abhandlung über den Antichristen geben, sondern ich will ja wissen, was betrifft es mich persönlich? Wo betrifft es mich? Wo bin ich hier gefährdet? Und wo geschehen Strukturen, die ähnlich wie bei Nebukadnezar praktisch Anbetung fordern. Können wir sagen, ist ja noch nicht da der Antichrist. Ich glaube das nicht so ganz. Ich werde nachher etwas nachweisen, dass hier zwei Linien geschehen, eine öffentliche und eine verdeckte. Wenn wir jetzt unseren Text angucken, dann sagt er, wegen der Wiederkunft Jesu, da steht im Griechischen Parousie. Und Parousie ist das Wort für Wiederkunft. Und das Zweite, was die Bibel dann hier sagt, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, da steht Epi-Synagoge. Synagoge, versammeln, Epi heißt hinauf, versammeln. Das heißt, das ist 100% die Wiederkunft Jesu und die Versammlung der Gläubigen am Herrn Jesus gegenüber. Und das ist die Entrückung. Das ist der Teil der Wiederkunft Jesu, die uns betrifft, dass wir ihm entgegengerückt werden. Jetzt kommt was ganz Brutales. Wenn man das ganz ernst nimmt, dann müsste ich den Großteil der Bücher, die heute kursieren, verbrennen, sie wegwerfen. Müsst deine Brüder ins Gewissen reden und sagen, ist klar, was ihr tut. Lest doch einmal die ersten paar Verse. Ist euch klar, was ihr tut? Da steht, wir sollen uns in unserem Verständnis oder unserer Gesinnung oder unserem Sinn oder unserer Einstellung nicht erschüttern lassen oder gar in Schrecken jagen lassen. Weder durch einen Geist, also eine Offenbarung, noch durch ein Wort, das steht im griechischen Logos, also ist Auslegung des Wortes Gottes gemeint, also auch keine Auslegungen darf hier dagegen gehen, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Jetzt sagt die Bibel glasklar, Entschuldigung, das kann ein 10-jähriges Kind, kann das verstehen, was hier steht. Da steht glasklar, es wird keine Entrückung, kein Hinaufversammler in den Himmel geben. Und von daher ist die Lehre, dass der Herr Jesus jeden Moment kommen könnte, völlig falsch. Er kann nicht kommen, ausgeschlossen. Das ist eine Irrlehre. Jetzt muss ich eigentlich vorsichtig sein. Manche Irrlehrer oder manche Brüder sagen, wenn man das Wort Irrlehre benutzt, spricht man dem anderen den Glauben ab. Ich spreche den Brüdern, wo das lehren, nicht den Glauben ab, aber ihre Lehre ist falsch. Die Bibel sagt das so klar und hat keiner den Mut, das denen auch zu sagen. Sie sagt ganz klar, der Herr Jesus kann nicht kommen, wenn nicht vorher der Sohn des Verderbens, der Antichrist, geoffenbart ist. Vorher kann das nicht geschehen. Aber der Herr Jesus kann für mich und dich kommen, wenn ich und du heute sterben. Von daher müssen wir alle Zeit bereit sein. In dem Sinne kann der Herr Jesus jedem von uns heute begegnen. Aber für die allgemeine Wiederkunft Jesu, wo die Gläubigen ihm entgegengerückt werden, kann er nicht kommen. Wisst ihr, wenn die Leute sagen, er kann heute kommen, das geht nicht, und zwar, weil der Antichrist noch nicht geoffenbart ist. Das ist überhaupt keine Frage. Der Text ist so, dass ein Kind es verstehen kann. Er sagt, lasst euch nicht verführen von keinen Meinungen, keine Bibelauslegungen. Er kann nicht kommen, wenn nicht der Abfall da ist, der geschieht immer stärker, und der Sohn des Verderbens geoffenbart ist. Und jetzt kommt hier ein Punkt. Da steht, geoffenbart. Es gibt im Griechischen zwei Worte. Das eine heißt phaneroo und das meint, dass es einfach erscheint. Das heißt, dass einfach eine politische Entwicklung oder eine geistliche Entwicklung sich immer stärker fortsetzt, immer extremer wird und irgendwann erscheint es. Hier steht ein völlig anderes Wort. Hier steht das Wort, wo auch die Apokalypse herkommt, nämlich das Wort für Enthüllung. Hinwegnahme einer Hülle. Das heißt zu Deutsch, der Antichrist wird da sein, aber es wird ihn niemand sehen. Es wird ihn niemand erkennen, und wenn Gott die Stunde bestimmt hat, so wie er jedem dieser Weltreiche Zeit und Stunde ganz genau bestimmt hat, auch der Europäische Union, Amerika, Russland, alle diesen Weltreiche, die heute da sind, die haben auf die Sekunde genau vor Gott einen Zeitplan, wo Gott zulässt oder nicht zulässt, was die tun können. Und wenn die Stunde gekommen ist, dann geht sie unter oder es wird was anderes mit ihnen geschehen. Aber eines ist klar, die Bibel sagt hier ganz klar, er wird geoffenbart. Und dieses Wort meint immer, dass Gott eine Hülle hinwegzieht. Das heißt, es ist wie ein Denkmal, das eine Hülle hat. Man weiß vielleicht, da drunter ist eine Hülle. Wir sehen, da ist ein Weltstaat, die UNO. Wir sehen, wie die immer mehr Macht kriegt über die Menschen. Wir sehen, wie eine Welteinheitskirche entsteht. Wir sehen, wie Europa zu einer ungeheuren Macht kommt, auch über die Einzelstaaten. Wir sehen, wie die Gesetzlosigkeit anschwillt. Wenn ich das alles sehe, dann sehe ich die Konturen, dass die antichristliche Zeit jetzt voranschreitet. Aber es ist nicht enthüllt, wer der Antichrist ist. Und die Bibel sagt hier, er wird enthüllt werden, nicht erscheinen. Das heißt, er kann absolut da sein, aber ist noch nicht vor Gott enthüllt. Und er sagt, er muss vor Gott enthüllt werden, dieser Sohn des Verderbens. Das heißt, er kann absolut da sein. Bloß wir wissen das nicht, wir erkennen das nicht, weil Gott es noch verborgen hält. Er zieht die Hülle nicht weg. Und in der Sekunde, wenn Gott will, wird er die Hülle wegziehen. Wisst ihr, jetzt kann man schon 20 bis, ich sage mal so, 100 Endzeitbücher schon nicht mehr schreiben, weil wir hier nicht mehr spekulieren können. Ich weiß nicht, wann Gott die Hülle wegzieht und ich weiß nicht, wie er sie wegzieht. Das Einzige, was ich habe als Gläubiger, ich habe die Heilige Schrift. Und ich kann mich jetzt, was wir jetzt tun möchten, anhand der Heiligen Schrift Schritt für Schritt voranhangeln, um zu sagen, was sagt sie denn klar? Und dann habe ich ein Bild wie ein Mosaik, wo aber noch Steine fehlen. Und vor allem, was fehlt, ist die Hülle, ist nicht hinweggenommen. Aber ich möchte nochmal betonen, der Antichrist wird nicht durch politische Entwicklungen, nicht durch bestimmte Dinge plötzlich erscheinen. Nein, er ist da. Und dann wird die Hülle weggezogen und dann ist er plötzlich für alle erkenntlich. Ich bin tief überzeugt, dass die Bibel wörtlich inspiriert ist. Das heißt, wenn Gott hier das Wort für Enthüllung nimmt, dann meint er das. Und weiter unten heißt es wieder, acht, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, enthüllt werden, nicht erscheinen. Das heißt, da ist was da, das dann plötzlich für alle sichtbar wird, auch für die Gläubigen. Jetzt können Gläubiger sagen, ich habe es erkannt. Ich habe einen Mann gekannt, der führend war in einer Bewegung, der gesagt, Gott hätte ihm geoffenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht den Antichristen gesehen hätte. Und ich denke, lieber Mann, die Offenbarung hätte ich nicht wollen von Gott. Er ist übrigens inzwischen schon gestorben und der Antichrist ist nicht geoffenbart, von daher war es sowieso falsche Offenbarung. Aber wenn wir jetzt den Text weiter angucken, dann sehen wir einfach was ganz Einfaches. Die Bibel sagt, es muss zuerst der Abfall kommen. Jetzt müssen wir zwei Dinge beachten. Es wird immer alles durcheinander gebracht und am Schluss sitzen die Leute verwirrt da und wissen weder ein noch aus. Ich möchte es nochmal sortieren. In der Welt geschieht die Gesetzlosigkeit. In der Welt geschieht der totale Zerfall und das Aufkommen dieser Reichsstrukturen, dieser Finsternismächte, des neuen römischen Reiches, das 57 mit den europäischen Verträgen gegründet wurde. Also das heißt, du hast dann wieder europäisches Recht, römisches Reich, dasselbe, was in Rom war, kommt dann langsam. In der Gemeinde geschieht was anderes. In der Gemeinde kommt der Abfall. Der Abfall betrifft die Gemeinde. Man kann nur von etwas abfallen, wenn man es gehabt hat. Da meint die Bibel nicht die Pseudogläubigen, die nicht bekehrt sind und nicht die Kirche, die sich schon lang um ein Linsengericht am Teufel verkauft haben. Das meint die Bibel nicht. Sondern sie meint was ganz anderes. Sie meint die wahren Gläubigen, die Kreise, wo die Bekehrten sind, da wird der Abfall geschehen, mittendrin. Und in der Welt geschieht die Gesetzlosigkeit. Es sind wieder zwei Parallelentwicklungen, die ich nicht vertauschen darf. Wenn ich das erzähle, dann sage ich, der Abfall ist da, bei den Gläubigen. Ich sehe, wie die Struktur in dieser Welt geschieht. Ich sehe, wie sich in Israel langsam aber sicher die Konstellation zusammenbraut, dass Sacharja 12 und 14 geschehen kann. Aber ich sehe noch keine Enthüllung des Antichristen, von daher warte ich nicht auf die Wiederkunft. Auf die Wiederkunft warte ich, ich muss bereit sein, Herr Jesus jederzeit zu begegnen, weil ich weiß nicht, wann ich sterbe. Das ist der entscheidende Punkt. Aber die allgemeine Wiederkunft, wo der Herr Jesus auch seine Füße auf den Ölberg setzt, der Ölberg auseinanderbricht, Sacharja 14, und der das tausendjährige Reich aufrichtet, kann nicht geschehen. Es sei denn, der Sohn des Verderbens wird geoffenbart. Möchte ich feststellen, ich unterstelle den Brüdern, die das anders lehren, nicht, dass sie nicht mit Gott in Ordnung sind. Das hat mit dem nichts zu tun. Ich sage bloß eins, man möge mir gestatten, an der Schrift zu bleiben, wenn jemand das anders lehren will, dann soll er es tun. Aber ich möchte bitte an der Schrift bleiben. Und die Schrift sagt, ohne Offenbarung des Antichristen keine Wiederkunft. Wenn man dann weitergeht. Die Bibel sagt, es ist der Abfall. Als die Jünger, und jetzt muss man aufpassen, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17, Lukas 21, wenn man das Ganze sieht, die Grundtendenz der Offenbarung und der Prophetie sagen immer dasselbe. Und zwar, in der Regel sitzen die Jünger auf dem Ölberg und sagen, siehst du die Gebäude des Tempels? Jetzt müssen wir aufpassen. Einmal sagt er, was wird hier praktisch geschehen, wenn diese zerstört werden? 70 nach Christus. Was wird geschehen bei deiner Wiederkunft und beim Ende der Weltzeit? Das heißt, das sind drei Zeitepochen drin. Und bei mancher Bibelstelle, Lukas 21, sagt er nur, was wird das Ende sein? Und wir haben hier jetzt eigentlich immer der gleiche Einstieg vom Herrn Jesus. Er sagt immer, seht zu, dass euch niemand verführe. Das heißt, wenn wir über den Antichrist reden, und ich zeige das nachher, was vorher kommt, nämlich der Geist des Antichristen, dann muss es klar sein, dass die Gefahr für einen Gläubiger auch nicht von Verfolgung ausgeht. Von Verfolgung geht die Gefahr nicht aus, damit dann klare Fronten. Sondern zuerst einmal geht es darum, dass man nicht verführt wird.
Der Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Und da sagt der Abfalter Christenheit, die letztendlich das Evangelium preisgibt, das ist ein Zeichen, dass diese Zeit kommt. Das haben wir heute in einer ungeheuren Weise. Wisst ihr, wenn ein Vorsitzender von der EKD sagen kann, das Evangelium ist nicht mehr exklusiv, also zu Deutsch, ich sage es jetzt mal ungeschützt, nicht mehr Jesus allein. Wenn der Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann stimmt das scheinbar nicht mehr. Ja, was soll dann noch abfallen, wenn man diesen Zentralpunkt nicht mehr verteidigt? Was soll noch abfallen? Ich rede gar nicht davon, dass der Gott und Vater Jesu Christi nicht der Gott des Islam ist. Auf dem Felsenturm steht, Allah hat keinen Sohn, aber der Gott der Bibel hat einen Sohn, nämlich Jesus Christus. Das ist die Zentraloffenbarung. Der Sohn Gottes, der gleichen Wesens mit dem Vater ist, wird Mensch. Das ist die Grundoffenbarung der gesamten Heiligen Schrift. Und er sagt, wenn die Gläubiger hier dann verführt werden und parallel dazu das Ganze geschieht, dann könnt ihr eure Häupter erheben, dann geht's los. Aber es ist noch nicht da, die Hülle ist noch nicht weggenommen. Aber wir sehen natürlich das, und da gebe ich alle Gläubiger recht, dass wir hautnah davor sitzen. Wir sind da brandheiß und brandnah dran an dieser Entwicklung. Bloß, ich möchte nochmal betonen, bis heute ist die Hülle nicht hinweggenommen. Ich glaube, dass ich ein unnormaler Gläubiger bin. Weder ich noch die Masse der Gläubiger hat erkannt, wer ist der Antichrist. Das heißt, er ist nicht geoffenbart. Also warten und nicht spekulieren und nicht sich in Dinge reinziehen lassen. Und vor allem dafür sorge, und jetzt kommt wieder das Persönliche. Was muss ich tun? Ich muss aufpassen, dass ich nicht verführt werde. Wer verführt mich? Der Lügner von Anfang an, der Teufel. Was ist das Gegenteil von Lüge? Die Wahrheit. Wo ist die Wahrheit? Die Bibel sagt vom Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus ist die Wahrheit personifiziert. Sein Wort ist die Wahrheit, Johannes 17, 17, und der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Das heißt, ich muss beim Herr Jesus in seinem Wort mit dem Herzen, wo der Heilige Geist wirken kann, wo ich gereinigt bin durch Jesu Blut, muss ich letztendlich die Wahrheit suchen für mich persönlich, auch bezüglich dieser Dinge, dann werde ich nicht verführt. Und da gehört dazu, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Ich könnte eine Woche lang nur erzählen, wo die Gläubiger über das Geschriebene hinausgehen und man hält es für fromm. Das haben sie sich angewöhnt. Man hat noch nie gemerkt, dass das gefährlich ist. Das kann ganz gefährlich werden. Aber hier ist nochmal was ganz, ganz Eindeutiges. Die Verführung ist unser Problem. Und ich möchte es betonen, was jetzt kommt, ist vielleicht für manche schockierend. Ich werde etwas beschreiben, wo ich selber dabei war, wo das passiert ist. Und zwar, jetzt muss man natürlich einen riesen Sprung machen in 1. Johannes 4, Vers 3, um zu verstehen, was geschieht, bevor der Antichrist als Person kommt. Es gibt ja auch heute Lehrer, die sagen, der Antichrist ist ein Staat. Der Antichrist ist eine Person, die einen Staat repräsentiert. Zum Beispiel beim Daniel sagt Gott zu Daniel durch den Propheten, Daniel, du Nebukadnezar, bist das Haupt. Aber er ist eine Person. Und genauso wird der Antichrist, den antichristlichen Staat, vertreten. Aber er ist eine Person, ist ein Mensch. Aber bevor das passiert, wird 1. Johannes 4, Vers 3 geschehen. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem er gehört hat, dass er kommt. Und er ist jetzt schon in der Welt. Das heißt, jetzt kommen wir plötzlich zu einem völlig anderen Gedankengang. Die Bibel sagt zum Beispiel im Petrusbrief, jetzt ist das Ende gekommen, das Ende der Zeiten. Das heißt, die gesamte Gemeindezeit ist biblisch gesehen, dass die Zeit des Endes und der Geist des Antichristen ist praktisch von der Auferstehung Jesu und von der Ausgießung des Heiligen Geistes an da. Das ist alles da. Und jetzt sagt die Bibel, da wirkt der Geist des Antichristen. Das heißt, bevor der Antichrist als Person kommt, kommt sein Geist. Jetzt haben wir ein Problem. Wir Gläubige, solange der Antichrist als Person noch nicht geoffenbart ist, haben es zuerst einmal mit seinem Geist zu tun. Wie erkenne ich den Geist des Antichristen? Durch die Schrift, wo die Bibel genau beschreibt, wie wir das unterscheiden können. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Da steht im Griechischen das Wort Naos. Also ich glaube, dass Gott nicht mit uns spielt. Ich glaube, dass Gott keine Rätsel stellt, die keine sein müssen. Ich habe einfach festgestellt, wenn ich den Grundtext untersuche, und ich untersuche in der Regel immer, aber gleiche Wörter vorkommen, wenn die Bibel das Wort Tempel benutzt, beim Schreiber Paulus, nicht beim Schreiber Johannes, der benutzt es auch anders, aber beim Schreiber Paulus, dann meint er für Naos immer der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde, und nicht der Tempel in Jerusalem, der heißt nämlich Hieron, ist ein anderes Wort. Also, wenn ich das jetzt einfach einfältig sehe, dann muss ich sagen, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes, der setzt sich in die Gemeinde Jesu hinein. Nachdem da noch nicht geoffenbart ist, was setzt sich dann in die Gemeinde Jesu rein? Sein Geist. Ich beschreibe euch eine Szene, hab's schon mal. Ich bin in einer extremer charismatischen oder pfingstlichen Gemeinde. Da redet plötzlich jemand in der Ich-Form und schließt diese Aussage ab mit der Formulierung, so spricht der Herr, was die Bibel nicht kennt im Neuen Testament. Sie kennt bloß bei Agabus, so spricht der Heilige Geist. Also da kommt jetzt jemand, tritt auf, wie wenn ein Prophet des Herrn wäre und Gott hat direkt geredet. In der Regel ist das eine Fälschung, weil Gott so nicht redet. Jetzt nehmen wir mal an, das ist eine Fälschung, die der Teufel initiiert hat. Und jetzt beginnen die Gläubiger plötzlich, da sitzen wiedergeborene Gläubige drin, die das nicht erkennen, beginnen diese Stimme anzubeten. Da war ich selber dabei, wo das geschehen ist. Da wird gebetet, wir danken dir, Herr. Und da sagt niemand, wir danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns geredet hast. Dann haben wir genau Vers 4. Dann nimmt hier mit einer Täuschung der Teufel Anbetung entgegen, die eigentlich immer Jesus gehört. Und beim Antichrist und bei seinem Geist, bei allen diesen Dingen, geht es um ein irdisches Reich, um Anbetung im geistlichen Bereich, um Weltherrschaft, letztendlich um Täuschung, um Lüge. Wenn man das alles nicht sieht und bloß wartet, dass da ein irdischer Herrscher kommt, dann habe ich einfach viele Teile dieser Verführung übergangen oder übersehen. Ich muss mir bewusst sein, dass da eine Täuschung passiert. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Immer, wenn es um Weltherrschaft geht, UNO, UN, alle diese Dinge, immer, wenn es um Anbetung geht, muss ich vorsichtig sein. Das sind die Elemente, wo der Antichrist kommen wird. Immer, wenn Zeichen und Wunder geschehen, weil laut Offenbarung 13 der falsche Prophet über Zeichen und Wunder der Antichrist legitimieren wird. Aber wenn Zeichen Wunder geschieht, wenn Anbetung geschieht und Weltherrschaft, äußerste Vorsicht. Die Wahrscheinlichkeit, wenn das sich mit der Bibel nicht deckt, dass du dann der Geist des Antichristen und das direkte Wirken antichristlicher Kräfte hast, ist riesengroß. Und das ist zuerst einmal mein Problem. Wenn der Antichrist einmal geoffenbart ist, dann habe ich ein anderes. Das werden wir nachher sehen. Aber ich habe zuerst schon mal diese Problematik, dass hier etwas kommt, das furchtbar ist. Und die Bibel sagt dann in Vers 7, oder in Vers 5 sagt Paulus schon, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Da steht wieder das Wort, wo die Apokalypsis herkommt. Da kommt wieder dieses Wort, Hüllenhinwegnahme. Dass eine Hülle hinweggenommen wird. Dreimal hintereinander. Und von daher habe ich ein dreifaches Zeugnis, dass der Antichrist nicht erscheint, sondern geoffenbart wird, dass er schon da ist und dann offenbart ihn Gott plötzlich, dass er für alle sichtbar wird. Und jetzt erklärt er und sagt, wie kommt der Antichrist? Versteht ihr? Ich will doch nicht wissen, was einer über die Offenbarung sagt, was einer über das Buch Daniel sagt, was einer über das Sacharja sagt, über Hesekiel 26, 27, 28. Da gehen die alle ran, die Ausleger. Ich muss sagen, Entschuldigung, geht in die Lehrbriefe und beweist mir von den Lehrbriefen her, dass eure Auslegung der Briefe, eure Auslegung der Offenbarung, eure Auslegung des Daniel, eure Auslegung des Alten Testamentes richtig ist. Weil hier sagt die Bibel etwas. Das ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Da geht dann alle Verwirrung weg. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon im Wirken. Der Antichrist ist der Gesetzlose. Und jetzt sagt er, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt jetzt schon. Das ist sein Geist, der wirkt, der die Gesetzlosigkeit wirkt. Das ist der Geist, der wirkt, dass alle gräuliche, von der Bibel verbotene sexuelle Praktiken heute praktisch per Gesetz geschützt werden. Das ist der Geist, der bewirkt in den Köpfen der Menschheit, dass man Kinder abtreibt, dass mehr Kinder gestorben sind bei Abtreibung als beim Weltkrieg. Das sind alles diese antichristlichen Kräfte. Und er sagt, dass die Gesetzlosigkeit wirkt. Jetzt erklärt er das und sagt, nur muss der, welcher jetzt zurückkehrt, erst aus dem Wege sein. Da wird immer gesagt, das ist der Heilige Geist. Kann er nicht sein. Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil wir sind ja noch da, wenn der Antichrist geoffenbart wird. Also können wir nicht weg sein. Also muss es was anderes sein. Er sagt, wenn das weg ist, was noch aufhält. Und jetzt kommen wir zum Problem. Eigentlich hat es die Bibel erklärt. Man muss nur glauben, was sie sagt. Sie sagt doch ganz klar, die Gesetzlosigkeit ist jetzt schon am Wirken. Der Herr Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen in dieser Welt. Und dann sagt er einen furchtbaren Satz. Er sagt, und dadurch wird die Liebe der vielen erkalten, der Gläubigen. Das heißt, diese Gesetzlosigkeit wirkt auf uns ein und das ist unsere Gefahrenquelle, bevor der Antichrist geoffenbart wird. Sein Geist bewirkt diese Gesetzlosigkeit und das ist Daniel 7, 25, dass wir zertrümmert und zermürbt werden durch die Medien. Aber nicht nur durch die Medien, durch den Zeitgeist, durch das Denken dieser Welt. Da brauchst du keine Medien, das ist ja Zeitung genauso schlimm drin. Da steckt es auch drin. Überall, wo die Äußerungen kommen vom antichristlichen Geist, das können auch Redner sein, das kann alles sein, das können sogar Bewegungen innerhalb der Christenheit sein. Überall, wo diese Dinge kommen, wirst du als Gläubiger zermürbt. Die Gesetzlosigkeit wird immer stärker. Und erst wenn das, was auffällt, weg ist, wenn nämlich alle diese biblischen Strukturen, alle diese biblischen Ordnungen, alles, was Gott gegeben hat, das auch in dem ganzen Volk und in den Völkern drin war, ich sage mal so, das christliche Abendland, wenn das voll ausgelöscht ist, und das ist in Deutschland so gut wie ausgelöscht, wir haben Heidevolk. Ist euch klar? Wisst ihr, wenn Brüder zu mir kommen, ich habe Berufung nach Afrika, muss ich, Entschuldigung. Weißt du, wo die Oberheide sitzt? In Albstadt in der Juliusstraße. Ich wohne 3 und links von 3 bis 10 sitzen die Heide und 1 mein Nachbar, das sind die Heiden. Wisst ihr, wir haben ein Heideland ohne Ende. Und die Gesetzlosigkeit nimmt immer mehr überhand und die Leute gehen außer Rand und Band. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann sagt die Bibel, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Ich sage es einmal in meinen Worten. Wenn die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, dann kommt aus der Gesetzlosigkeit der Antichrist hervor und dann zieht Gott die Hülle weg und dann siehst du ihn. Aber es ist schon zu spät dann. Dann ist die Welt schon sturmreif geschossen, dann ist schon alles bereit. Und dann kommt der falsche Prophet mit falschen Zeichen und Wunder. Und wenn die Gläubigen nicht lernen, was mit Zeichen und Wunder auf sich hat, dann sind sie erledigt. Die Bibel sagt ganz klar, Hebräer 2, 3 und 4, Zeichen, Wunder und Kräfte, die hatten der Herr Jesus und die Augen- und Ohrenzeugen, die Zeugen der Apostel. Die hatte diese Zeichen und Wunder. Und dann sagt sie als nächstes, Vers 9, und das kommt, das sind die 3 gleichen Worte im Griechischen, Terra dynamis semaion, dann sagt er, dann kommen diese 3 Kräfte zurück, und zwar als Betrug des Satans, als eine Wirkung des Teufels. Das heißt, wenn heute apostolische Kräfte auftreten, muss ich zuerst schon mal prüfen, ob das nicht diese Kräfte sind aus 2. Thessalonicher 2. Und jetzt kommt wieder der Betrug, jetzt kommt wieder dieser falsche Geist, der das Kommen des Antichristen vorbereitet, selber aber schon der Geist des Antichristen ist, selber dämonisch ist und das alles vorbereitet. Und darum äußerste Vorsicht bei Zeichen Wunder, äußerste Vorsicht bei Anbetung, äußerste Vorsicht, wenn Weltstrukturen geschehen. Warum fangen normale Gemeinden an, plötzlich Anbetungsgottesdienste zu machen? Ich frage die Leute und sage, du, das ist ganz einfach. In der Apostellehre, in den Lehrbriefen wird die Versammlung geregelt. Zeigt mir einfach, wo die Anbetung steht. Ich kriege nie eine Antwort, weil nämlich nichts drinsteht. Wer bringt die auf die Idee, eine bestimmte Form der Anbetung anzunehmen? Ich bin in einer Gemeinde gewesen, stockkonservativ, das ist die Gemeinde von Franz Eugen Schlachter gewesen, in der Schweiz. Plötzlich haben die Anbetungszeit gemacht. Das war so schlimm, dass ich das Abendmahl verweigert habe. Das kommt nicht oft vor. Schon in den letzten 20 Jahren, glaube ich, 2-mal vorgekommen oder 3-mal. Ist dann Folgendes passiert. Plötzlich sind hier, ich sage es einmal, pubertäre Jünglinge aufgestanden. Die waren alle 2 Köpfe größer wie ich. So Jünglinge, du hast gemerkt, sind nicht einmal richtig ausgewachsen. Und dann haben die angefangen, wie im Rausch zu schwanken. Mit erhobenen Händen. Heute bin ich zur Pfingstbewegung oder praktisch Versammlung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Bern, inzwischen EGW. Wisst ihr, und das ist das Brutale. Da wird plötzlich in den Köpfen der Gläubiger, weil sie sich von der Heiligen Schrift lösen, über das Geschriebene hinausgeht, wird plötzlich eine Anbetungspraxis eingeschoben Und immer wenn Anbetungspraxis kommt, Vorsicht, du weißt nie, ob es nicht die antichristlichen Kräfte sind, die die Leute vorbereiten, dass sie dann den Antichrist anbeten. Und die Bibel sagt ganz klar, niemand darf angebetet werden als Gott der Vater und sein eingeborener Sohn Jesus Christus, von der Gottheit her, niemand. Wisst ihr, und das sind lauter so ABC-Dinge, die so einfach sind, wenn wir uns daran halten, kriegst du, wisst ihr, ich habe inzwischen das Problem, dass ich ganze Berge von Büchern habe, die kann ich nicht mehr benutzen, weil das, was da drin steht, prophetisch, alles falsch. Rein von der Bibel her gesehen, ist einfach falsch, spekuliert. Und die Bibel sagt ganz klar, dann wird der geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Also wenn der Antichrist dann geoffenbart ist, hat er genau die von Gott bemessene Zeitspanne und ist genauso von Gott kontrolliert. Und dann wird er ihn in den Feuersee werfen. Das heißt, das ist dann der zweite Schritt. Aber zuerst einmal müssen wir, und zwar ganz sachlich und nüchtern, müssen wir hier feststellen, wo wirkt der Geist des Antichristen bei uns? Wo sind hier Dinge, die uns gefährlich werden? Weil ich behaupte jetzt etwas, ich kann es lehrmäßig nicht beweisen, aber es ist logisch von meiner Erfahrung über viele, viele Jahre Reich Gottes. Wenn jemand dem Geist des Antichristen nicht widerstehen kann und da schon verführt wird und reingelegt wird, dann wird er, wenn der Antichrist als Person kommt, auch nicht widerstehen können. Weil es wird alles noch viel stärker sein. Das heißt, wir müssen jetzt uns absondern. Wir müssen jetzt Widerstand leisten, diesem Geist des Antichristen, dass wenn der richtige Antichrist kommt, dass wir völlig, ich sage es mal so, resistent sind, völlig unantastbar. Und jetzt erklärt er und sagt, wenn der kommen wird, der Herr Jesus wird ihn durch die Erscheinung seiner Wiederkunft, wenn er auf den Ölberg kommt, wird er ihn beseitigen. Aber bis dahin, oder wenn der Antichrist kommt, werden betrügerische Kräfte, Zeichen und Wunder entfaltet werden. Zu mir sagt jemand, was machst du? Hat mich gefragt, wenn neben dir jemand einen Toten auferweckt. Dann sage ich, gar nichts, was soll das? Ob der einen Toten auferweckt oder nicht, ist mir völlig egal. Hat für mich keine Wirkung, geistlich. Für mich keine Legitimation. Wenn mir jemand so das Wort Gottes auslegt, dass mein Herz durch das Schwert des Geistes durchstoßen wird, dann reagiere ich. Aber ich reagiere doch nicht, wenn jemand einen Tod auferweckt. Was ist denn bei einem Tod aufzuerwecken? Wisst ihr, das du weißt ja gar nicht, war der wirklich tot? Du weißt gar nicht, sind das satanische Kräfte? Du weißt nicht, wer das war. Zeichen und Wunder, Erfahrungstheologie ist in der Endzeit tödlich. Das Wort allein, der Herr Jesus allein. Sonst nichts. Und jetzt sagt er, es ist eine Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Und jetzt kommen wir zu dem Schlimmen. Jetzt kommen wir zu dem ganz Schlimmen. Jetzt sagt die Bibel, durch das Kommen des Antichristen und auch durch das, was vorher passiert, durch die viele, viele, viele kleine Antichristen, durch den Geist des Antichristen, alles durch die Dinge und natürlich potenziert im Antichrist selber, werden Menschen verführt werden und sie werden verloren gehen. Ich habe noch nie jemand darüber predigen gehört, dass man verloren geht wegen dem Geist des Antichristen oder weil der Antichrist kommt. Habe ich nie jemand predigen gehört. Wir müssen uns bewusst sein, da geht es um verloren gehen. Da geht es darum, dass Menschen in die Hölle kommen. Das will man nicht hören. Wisst ihr, das sind die Dinge. Man will immer so ein gewisser frommer Schein. Ja, der Antichrist kommt ja irgendwann, aber das ist ja weit weg. Es ist nicht weit weg. Ich kann dir nicht garantieren, dass Gott in den nächsten 20 Sekunden nicht die Hülle wegzieht und Antichrist ist da. Woher wissen wir das? Wir wissen es nicht. Weil Apokalypsis, eine Hülle hinwegnahme, immer von Gott gesteuert wird und wie ein Blitzschlag geschieht. Du kannst nie sagen, wann das geschieht. Jetzt geht er weiter und sagt, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Warum glauben diese Leute der Lüge? Warum glauben die Leute die Märchen, die ihnen die Fromme vorkauen? Wisst ihr warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit, und wer ist die Wahrheit? Der Herr Jesus, Wort Gottes und der Heilige Geist. Weil sie nicht auf dieser einfachen Schiene, Jesus allein, das Wort allein und das Wirken des Geistes allein. Was der Jesus durch das Wort Gottes in meinem Herzen tut, das ist die Offenbarungsschiene, das ist der Kanal, da redet Gott zu mir. Und was hier kommt, das ist die Wahrheit und der Rest ist mit Vorsicht zu genießen. Weil die Leute das nicht wollten, lässt sie Gott diesen Kräften anheimfallen. Und jetzt muss ich ja sagen, die Konferenz ist für mich nicht dazu da, Neugier über den Antichristen zu befriedigen, sondern es ist dazu da, jedem Gläubigen, mir selber zu sagen, was muss ich tun, dass ich in der Phase, auch wenn der Antichrist dann wirklich geoffenbart ist, überlebe. Und ich muss jetzt, solange der Geist des Antichristen wirkt, der ja ungeheuer wirkt in der Gesetzlosigkeit, ich muss jetzt schon überwinden, ich muss jetzt stabil sein und muss jetzt klar sein, bin ich hinterher auch klar. Ist für mich keine Frage. Das erklärt Gott und sagt, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das heißt, nur das Geringste im Herzen, wo nicht absolut wahrhaftig ist und Gott und seine Wahrheit will, nur die geringste, hinterhältige, kleine, egoistische Interesse können zur Falle werden. Von daher sind wir gefährdet. Wenn man jetzt weitergeht, jetzt kommt ja immer wieder Spekulation, ich habe schon gehört, dass Saddam Hussein soll der Antichrist gewesen sein, als er es dann nicht war, als man ihn gehängt hat, hat die Stimme geschwiegen. Guckt, sind wir einfach einfältig. Was ist die Offenbarung? Jetzt haben wir vom Lehrbefund der Briefe her eine eindeutige Aussage. Das ist das Zentrum über der Antichristen. Und jetzt gehen wir mit diesem Wissen in die anderen Teile der Schrift hinein. Und dann wird der Antichrist relativ schnell sichtbar. Noch nicht geoffenbart, aber wir sehen, wer er ist. Hesekiel 21, Vers 30 sagt was ganz Einfaches. Was aber dich betrifft, du entweihter Gesetzloser. Gesetzloser ist der Titel des Antichristen. Du entweihter Gesetzloser. Du Fürst Israels, also ein Jude, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. Entschuldigung, wenn das nicht der Antichrist ist, dann verstehe ich gar nichts mehr. Also nochmals, entweihter Gesetzloser Fürst Israels und er kommt zur Zeit der Sünde des Endes. So spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. Der Messias hat zwei Zeichen seiner Würde. Er ist der König Israels, er hat die Krone und er ist der hohe Priester, der Welterlöser, er hat den Kopfbund des göttlichen Priesters. Jetzt sagt er, der Antichrist maßt sich an, die Krone zu nehmen und den Kopfbund zu nehmen. Und durch die zwei Dinge, praktisch, täuscht er die Menschheit und spielt uns vor, oder der Menschheit vor, dass er der Erlöser wäre, nicht der Herr Jesus. Und jetzt sagt Gott was ganz Einfaches. Vers 32, zunichte, 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 dreifaches Zeugnis. Zunichte, 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 will ich sie machen. Auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben. Nämlich die Krone und die Priesterwürde, nämlich der Herr Jesus. Das heißt, er macht den Antichristen zu Schande und die Bibel sagt ja, durch die Erscheinung seiner Wiederkunft macht er den Antichrist zunichte. Und dann kommt der Herr Jesus als der Priester, Fürst, als der König Israels, als der Herrscher dieser Welt, der Welterlöser und richtet in Jerusalem das tausendjährige Reich auf. Ich sage es mal ehrlich, wie ich das lese, muss ich sagen, warum wird hier rumspekuliert? Eigentlich, wenn ich nur Bibel lese und sonst nichts, da habe ich eigentlich einen Befund, der befriedigt mich. Ich lese schon gar keine Bücher mehr, wisst ihr, ich lese die Bücher gar nicht mehr. Ich bin genügend beschäftigt, die biblischen Texte zu lesen. Und dann sagt die Bibel, habe ich jetzt recht mit dem, dass er Jude ist? Und Obama ist kein Jude. Obama ist ein Sohn Hams. Er ist kein Semit. Johannes 5, Vers 43. Ich sage nicht, dass der amerikanische Präsident nicht ist, wenn das ein Jude ist. Kissinger zum Beispiel hätte gepasst. Bei Kissinger haben wir alle ein bisschen Bedenken gehabt. Johannes 5, Vers 43 sagt der Herr Jesus, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer, nämlich der Antichrist, in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das heißt, es ist undenkbar, dass das Volk Israel jemand anders annimmt als ein echter Jude. Und der Antichrist wird ein Jude sein, ist 100%. Hesekiel 21 sagt ganz klar, ein Fürst Israels. Wobei Israel steht und nicht Juda. Das heißt, ob der aus dem Weltjudentum kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Weltjudentum kommt, ist viel größer, als dass er aus dem Volk Israel direkt aus dem Staat kommt. Wir lieben trotzdem das Volk Israel als auserwählte Volk, können aber die Augen nicht zumachen, dass das auserwählte Volk der Antichrist hervorbringt. Matthäus 24, 24 zeigt dann nochmal falsche Zeichen, falsche Wunder, durch das werden die Menschen alle verloren gehen. Und Daniel 9,25 und Römer 9,4 zeigt nochmal glasklar, er wird der Messias sein für Israel. Und die Jünger haben das gewusst. Wisst ihr, die Jünger sind viel einfältiger, wie wir denken. Und man muss die Bibel wie ein Kind lesen. Wenn in Apostelgeschichte 1, Vers 6 steht, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Das war die Erwartung an den Messias. Wisst ihr, und wenn man das nicht begreift, dann bringen wir alles durcheinander. Das Reich Gottes hat 5 Erscheinungsformen. 5. Die erste Erscheinungsform, und das hängt immer zusammen, wie der König geoffenbart ist, wie er da ist. Die erste Erscheinungsform ist das ganze Alte Testament, wo er nur verheißen wird, dass der Erlöser kommen wird. Die zweite Erscheinungsform ist, als der Herr Jesus, als der Sohn Gottes im Fleisch geoffenbart wurde, Mensch wird wie wir, und als Mensch auf der Erde war, der König Israels. Mit Pilatus sagt er ja, bist du ein König? Ja, natürlich, er ist der König Israels. Dann war er gegenwärtig. Das war die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes. Die dritte Erscheinungsform im Kolosserbrief, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt wohnt der Herr Jesus als König inwendig in uns. Wo ist das Reich Gottes heute? In meinem Herzen als Bekehrter. Heute ist das Reich Gottes inwendig in uns. Aber die vierte Erscheinungsform, die wird durch die Wiederkunft Jesu und die Rückkehr Jesu auf diese Erde, wo auch die Entrückung geschieht, letztendlich ausgelöst werden. Und zwar die vierte Erscheinungsform. Wenn er wieder als Person, als Auferstandener in Jerusalem das tausendjährige Reich aufrichtet. Und genau diesen Vorgang versucht der Antichrist vorzutäuschen. Das versucht er vorzutäuschen. Es geht um dieses irdische Reich. Und es geht um der Herr Jesus, wenn man auch, was der Martin uns gelesen hat in der Einleitung, 1. Johannes 2, ist ungeheuer wichtig. Dort sagt die Bibel ja, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wisst ihr, und natürlich sehe ich auch, dass der Islam alle Züge hat, die antichristlich sind. Aber von der Prophetie her glaube ich nicht, dass er so eine große Rolle spielt. Wisst ihr, aber das sind trotzdem antichristliche Kräfte. Und wenn dann die verblendeten Theologen hingehen und sagen, das ist der gleiche Gott wie der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann kannst du davon ausgehen, dass der Geist des Antichristen wieder zugeschlagen hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Antichrist diese ganze Bedrohung durch den Islam beseitigt. Das kann ich mir vorstellen. Dass er das beseitigt und dann wird er gefeuert als der große Weltherrscher. Dass er das Finanzproblem regelt, indem er sagt, ich habe euch eine Währung, Offenbarung 13. Das ist eine Währung mit virtuellem Geld, wo es gar kein Geld mehr gibt, so wie man in Griechenland ja schon versucht hat. Es gibt kein Bargeld mehr, sondern nur noch hier letztendlich die virtuelle Währung, die man nicht sieht. Du hast nur noch übers Konto machst du das. Und dass man deine Karte dann nicht stiehlt, machen wir dir das Ganze auf die Hand und auf die Stirn. Ich habe meinen Referenten 1982 gefragt. Ich bin einfach hingegangen. Es war der Abschluss von meiner Bankausbildung. Bankfachwirt, da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Herr Sowieso, beim Auditorium, darf ich Sie etwas fragen? Dann habe ich die biblische Befunde habe ich mit Bankausdrücken beschrieben. Dann habe ich gefragt, wann war das möglich? Sagt er, heute. Wäre jetzt schon möglich. Es ist eine Kleinigkeit, das banktechnisch zu tun. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. 2. Johannes 7 sagt ganz klar, und ich habe hier einfach nochmals einen Befund, wo man wie ein kleines Kind die Schrift nehmen muss. Sie sagt hier, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Letztendlich entscheidet sich die Frage, ob ein Geist antichristlich ist, auch ob die Person, die auftritt, Jesus ist oder der Antichrist, entscheidet sich letztendlich an der Person Jesu Christi selber. Wisst ihr, wir sind das sogenannte christliche Abendland. Da kann ich nur noch lachen. Wenn ich sehe, was das christliche Abendland zulässt, was für Lästerungen über den Herr Jesus in der Presse geschehen, dann muss ich sagen, wenn die Leute wüssten, was das bei Gott, dem Vater, für eine Zornwelle über diese Leute und über diese Völker auslösen würde, würden sie das nicht tun. Aber es geht immer um die Person Jesu. Aber gell, nochmals, er ist der König Israels und der Herrscher der ganzen Welt. Es sind immer zwei Bereiche, die hier parallel geschehen. Jetzt möchte ich unsere Stelle lesen, die allgemein nicht so bekannt ist. Ich habe sie hier schon mal gelesen, aber ich möchte es nochmals tun. Und zwar in Richter 9, Vers 8, ist die sogenannte Fabel Jotams. Und die Fabel Jotams, das ist etwas, ich habe es einmal durch einen Judenchristen mitbekommen, da haben wir Heide einfach vielleicht ein bisschen weniger Durchblick oder ein weniger Feeling für das. In Richter 9, Vers 8 sagt die Bibel, die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Und sie sprachen zum Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit lassen, um meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut und hingehen, um Bäume zu beschirmen? Da sprachen die, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied, da sprachen alle Bäume, alle, die ganze Welt, vorher war es Einzelvorgänge, jetzt plötzlich alle. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Der Gesalbte, der Messias, der Christus, so kommt und nimmt Zuflucht unter dem Schatten oder unter meinem Schatten. Ein Dornbusch hat keinen Schatten, ist ein dürres Ding, wo fast nichts ist. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanons verzehren. Wenn man jetzt einfach die alte Symbolsprache der Heiligen Schrift einmal nimmt, dann weiß man aus Lukas 21, dass die Bäume die Völker sind. Da sind sich die Ausleger einig. Das Völkermeer in der Regel ist ein Bild für die Völker und Bäume sind ein Bild für die Völker. Jetzt sagt die Bibel, die Bäume gingen hin zum Ölbaum und sagen, sei König über uns. Ölbaum ist das Israel der Patriarchen. Das Israel von Abraham, Isaak, Jakob. Israel lehnt es ab. Also tritt seine Rolle nicht an. Dann kommt der nächste Punkt, die Bäume gehen zum Feigenbaum. Der Feigenbaum ist letztendlich ein Bild für das Israel der Landesverheißung. Lehnt es genauso ab. Und der Weinstock, das ist Römer 9, 4, das ist Israel, das die Kindschaft hatte, was sie auferwerfet. Sie wollen auch das nicht. Ich habe mir schon überlegt, wenn die Juden den Herr Jesus angenommen hätten, jetzt einmal unabhängig von der Prophetie, die erfüllt werden muss, hätte eigentlich theoretisch sofort das tausendjährige Reich anbrechen müssen. Hätte. Nach der Auferstehung. Aber jetzt sagt die Bibel, auch das wollen sie nicht. Sie wollen die Kindschaft nicht, sie wollen die Erlösung nicht. Und das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel Sünde ist, wenn bestimmte Missionswerke, nur damit sie Einfluss behalten, in Israel nicht evangelisieren. Ich muss die Juden genauso evangelisieren wie die Heiden. Weil ein Mensch nicht in den Himmel kommt, weil er ein Jude ist, sondern nur, wenn er Jesus Christus findet. Wenn ich Israel liebe, aber als Volk, dann evangelisiere ich sie. Das heißt, Israel lehnt als Ganzes seine Berufung ab und jetzt kommt etwas Tödliches. Da sprachen die Bäume zum Dornbusch. Schau Israel, viermal Israel. Zum Dornbusch. Was ist der Dornbusch? Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. 1. Mose 3, Vers 17. Drum bringt die Erde Donner und Disteln hervor. Drum hat der Jesus eine Donnerkrone getragen, weil er den Fluch getragen hat. Der Antichrist ist der Verfluchte. Das ist 666, der Höhepunkt. 6 ist der gefallene Mensch. Ist der Höhepunkt, die Potenzierung. Das Teuflische, das Böse, was ein Mensch hervorbringen kann. Und jetzt sagt die Bibel hier, sie gehe zum Dornbusch und sage, sei unser König. Die ganze Welt, alle Völker werden zum Antichristen sagen, sei unser Herrscher. Und dann wird er gesalbt, dann wird er dargestellt als der König Israels, als der Herrscher dieser Welt, als der Messias, als der Erlöser. Furchtbar, wenn man sich das vorstellt. Das hat eine Dimension, die ist fast nicht mehr ertragbar. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch Parallelstelle sieht, Psalm 10, 3, dann sieht man, dass der Gesetzlose in der Regel das Seelische verherrlicht. Wisst ihr, jetzt kommt wieder der nächste Punkt. Wenn es mit Zeichen, mit Wunder, mit Anbetung, mit Seelischem, mit diesen Dingen zugeht, äußerste Vorsicht. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Musik. Ein Teil der antichristlichen Beeinflussung geschieht über Musik. Wisst ihr, gehen Leute hin und sagen, ich habe es schon oft erzählt, aber das ist für mich immer das klassische Beispiel. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, treten in den Vorhof mit Preis. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, du willst in den Vorhof? Ich will nicht in den Vorhof. Weil laut Offenbarung 11 wird der Vorhof hinausgeworfen. Ich will ins Heiligtum. Hebräer 10 sagt, ich kann durch Glaube direkt ins innerste Heiligtum gehen. Vor der Sühnedeckel. Wisst ihr, da merkst du, wie die Musik benutzt wird, um die Leute an dieses antichristliche Geschehen langsam zu gewöhnen. Und wenn der antichristliche Geist die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt hat und die ganze Christenheit alles vollkommen weich und lahm ist und weitwund geschossen ist, dann kommt überfallartig, wird die Enthüllung des Antichristen kommen. Und dann glaube ich persönlich, dass kein einziger, der hier schon reingefallen ist, dann noch einen Millimeter Widerstand leisten kann, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Widerstand leisten können. Wir haben jetzt gesehen, was die Bibel da sagt. Sie sagt, er ist eine Ausgeburt des Fluches. Er täuscht Vertrauen vor im Richter 9. Der Mann wird wahrscheinlich salbungsvoll reden können, wie kein anderer Mensch das jemals gekonnt hat. Es wird perfekte Lüge und Täuschung sein. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn ihr nicht tut, wie ich will, dann geht Feuer von mir aus. Er ist innerlicher Bestie. Das muss uns klar sein. Er wird das Mahlzeichen bringen. Wisst ihr, und die Leute, die Sabbatisten sagen, das ist der Sabbat. Man hat ja so viele Tierbilder und Mahlzeichen, diese Schlagworte. Wenn man es mal genau untersucht, dann sagt die Bibel, es ist nicht eines, sondern eine Kombination. Kombination von diesen Dingen. Und das Mahlzeichen wird letztendlich die Abriegelung der Wirtschaft sein. Brauchen wir gar nicht reden. Du kannst nicht mehr kaufen und verkaufen, wenn du das Mahlzeichen annimmst. Wir hatten in Teilfingen einen alten kleinen Laden. Und da war eine alte Oma, das war die Mutter vom Führer der pietistischen Stunde. Und die ist manchmal in dem Laden rumgelaufen, war eine ganz alte Frau. Und da sind junge Leute gekommen und sie hat geglaubt, dass der Antichrist und das antichristliche Reich bald kommen wird. Und da ist sie zu den Kindern hingegangen und hat gesagt, du kleiner Mann, gell, ich sag's dir, du nimmst das Mahlzeichen nicht an. Wisst ihr, wir müssen die Leute darauf vorbereiten, was passiert, wenn das über die Welt kommt. Ich kann doch nicht hingehen und ihnen sagen, bevor das Geringste passiert, bist du entrückt. Was ja nicht stimmt, laut 2. Thessalonicher 2. Also ich muss die vorbereiten, wie man hier durchgeht. Jetzt kommen wir langsam zu dem Eingemachten. Sag mal, er versucht natürlich, Jesus Christus nachzuahmen. Er wird Anbetung annehmen und so. Aber ich glaube, dass es gar nicht wichtig ist, jetzt jede Einzelheit, wie der Antichrist dann vorgehen wird, zu wissen. Sondern viel wichtiger ist, dass wir den Geist des Antichristen vollkommen durchschauen, vollkommen wegwerfen können und uns vollkommen sicher wehren können. Und dann, wenn der Antichrist kommt, der wohl auch, aber von einer Bibelstelle da eine Lehre zu machen, da wäre ich vorsichtig, der wohl auch die Auferstehung nachahmt. Und da gibt es manche Stellen, wo Daniel sagt, im Laufe der Zeit wird das Verständnis zunehmen. Was die Todeswunde ist, das aus der Offenbarung, da kann man streiten. Die einen sagen, das Römische Reich ist fast untergegangen, jetzt kommt es in Europa wieder. Der andere sagt, der Antichrist kriegt eine Schusswunde in den Hals und ist eigentlich tot und steht wieder auf. Das weiß niemand. Das sind die Spekulationen. Die spielen für uns keine Rolle. Sondern ich muss den Geist des Antichristen durchschauen. Ich muss mich von dem vollständig absondern. Ich muss hier Widerstand leisten und ich muss bereit sein, wenn das so läuft, dass ich den Antichristen erleben muss. Die Bibel sagt letztendlich, wichtig ist, der Herr Jesus wird ihn besiegen mit dem Hauch seines Mundes. Das heißt, ich bin auf der Seite des Siegers. Was der Sieger mir dann zumutet, in diesen ganzen Dingen, das ist seine Sache. Das ist nicht meine Sache. Ich muss bloß sauber sein. Ich muss mich vom antichristlichen Geist, ich muss mich von dem allem absondern, ich darf mit dem nichts zu tun haben und muss sauber sein, weil eins ist klar, man, die christliche Herrschaft ist minimal und klein und er endet in der Hölle. Das ist das, was wichtig ist zu wissen, er wird in der Hölle enden. Es gibt eine symbolische Darstellung im Jesaja 27, in der ersten Verse. Da sagt die Bibel, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange. Lad den Leviathan, die gewundene Schlange. Er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist, der Antichrist. Das heißt, Jesus kontrolliert das alles. Wisst ihr, jetzt muss ich mir eiskalt sagen, mir helfen die Autoren von Endzeitbüchern nicht. Mir hilft letztendlich meine Gemeindestruktur nichts. Mir helfen meine Mitbrüder und Schwestern, wenn es da hart auf hart geht, nichts. Sondern mir kann bloß einer helfen, wenn es hier hart auf hart geht, der das alles besiegt hat am Kreuz von Golgatha und der dann der endgültige Sieg aufrichtet. Wenn ich das sehe, dann wird mir plötzlich klar, ich muss ganz nah beim Herr Jesus sein, ich muss im Lichte wandeln, sodass hier nicht einmal Hauch von einer Betrübung zwischen mir und ihm ist, dass ich alles, was antichristlich ist, aus meinem Leben hinauswerfe und Widerstand leiste und wie ein kleines Kind warte. Und wenn ich vorher sterbe, dann ist halt die Wiederkunft für mich vorher gewesen. Aber ich bin dann auch bereit. Wisst ihr, wenn man jetzt weitergeht, die Bibel sagt, für die Ungerettete und für manche Leute, vielleicht auch Gläubige, ist es das Verderben. Sie werden sterben, 2. Thessalonicher 2, und werden verloren gehen. Und von daher ist das total, also gefährlicher geht es kaum noch. Und jetzt muss ich sagen, ja, was soll ich tun? Die Bibel beschreibt es relativ einfach. Sie sagt zum Beispiel in 1. Johannes 4, 4, und hier haben wir einen zentralen Punkt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als welcher in der Welt ist. Ist euch klar, was passieren wird, wenn der Antichrist auf dieser Erde geoffenbart wird? Die Bibel beschreibt ja letztendlich, dass der Teufel aus dem Luftraum rausgeworfen wird. Dann hast du hier auf der Erde der Antichrist und hast die teuflische Mächte und die teuflische Strukturen und gleichzeitig löst Gott die gesamte Zorngerichte aus, die dann hier einschlagen. Und dann wird sich einmal zeigen, wer dem Herr Jesus wirklich gehört, wer dem Herr Jesus wirklich dient. Und Johannes 14, 30 sagt, in mir hat er nichts, wenn der Fürst dieser Welt kommt. Also wenn der Teufel in der Person des Antichristen kommt, in Christus hat er nichts. Das heißt, ich habe nur eine völlige Sicherheit, das ist der Herr Jesus. Und jetzt muss halt das kommen, wo ich bereit sein muss, wenn der Wille Gottes ist. Wisst ihr, Gott kann bewahren, Gott kann mich sterben lassen. Das ist doch nicht mein Problem. Wisst ihr, warum das Problem für mich nicht existiert? Weil ich ein Sklave Jesu Christi bin. Bin ich ein Sklave Jesu Christi, ordnet mein Herr an, was mit mir passiert. Ob mir das gefällt, ob ich aufbegehre oder etwas dagegen tue, ist völlig egal. Was er ergeordnet hat, wird geschehen. Ich werde sterben oder werde bewahrt werden. Und die Bibel sagt, die Gläubigen werden zertrümmert werden, zermürbt werden. Daniel 7, 25. Jetzt denkt ihr mal an die drei Männer im Feuerofen. Die mussten ins Feuer rein. Ich weiß nicht, ob ich und du in dieses Feuer, wie weit wir hier hineinkommen, was jeden trifft. Aber eines ist sicher, wenn man im Gehorsam die Finsternismächte völlig ablehnt, auch die antichristliche Mächte, und ins Feuer reingeht, da ist bei den drei Männern im Feuerofen etwas passiert. Die Bindung, die der Teufel getan hat, die Fesseln, waren weg. Und mitten im Feuer war der Herr Jesus als der Vierte, der Sohn der Götter. Und wenn ich mit dieser Haltung gehe, dann kann kommen, was will, dann werde ich überwinden. Und Offenbarung 12, 10 sagt, sie werden überwinden durchs Blut Jesu, dauernde Reinigung, Seelenleben nicht zu lieben, wie sowas heißt. Mach mit mir, was du willst. Wenn du mich sterben lassen willst, dann sterbe ich. Wenn ich Märtyrer werden soll, werde ich Märtyrer. Wenn du mich bewahrst, dann bewahrst du mich. Es ist Gottes Sache, nicht doch meine. Wisst ihr, wir spekulieren da immer rum. Und mit dem möchte ich schließen. Lukas 21, 36 ist eigentlich so einfach, ich lese schon vorher, ab 34, wo die Bibel so einfache Regeln gibt für diese Zeit. Habt Acht auf euch selbst. Ich habe Brüder, die achtet immer drauf, was die anderen Bewegungen falsch machen. Die sind immer bestens informiert, was Verführung ist und wo man aufpassen muss. Entschuldigung, die Bibel sagt, pass mal auf dich selber auf. Wisst ihr, ich muss zuerst auf mich aufpassen. Paulus sagt zu Timotheus, habe Acht auf mich, auf dich und auf die Lehre. Das ist dann der zweite Schritt, das ist genauso wichtig. Aber zuerst muss ich auf mich aufpassen. Jetzt sagt er, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wisst ihr, was ein Fallstrick ist? Habt ihr schon mal gesehen? Fallstrick ist böse. Fallstrick ist zum Beispiel eine Schlinge, die im Laub im Wald versteckt ist und die unsichtbar am Baum hochgeht, unter Spannung steht. Und sobald du da mit dem Fuß reingerätscht, wird die Sicherung, die die Schlinge gehalten hat, geht die weg. Und dann kommt die Spannung von dem Ast und reißt dich mit einem Schlag, ohne dass du was anst, an deinem Fuß, weil die Schlinge sich sofort zuzieht, reißt dich in die Höhe. Es gibt kaum ein schlimmeres Bild für eine vollkommen überfallartige Situation wie das. Und die Bibel sagt, so wird es sein. Genau so überfallartig wird es kommen. Wenn der Herr plötzlich hingeht und die Hülle vom Antichristen wegzieht, dann hast du plötzlich nicht mehr mit seinem Geist zu tun, sondern mit einer Person. Dann geht's hart auf hart. Jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Darum wacht jederzeit. Das gilt auch für die Zeit, bevor die Offenbarung des Antichristen geschieht. Und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich gestehe ganz ehrlich ein, dass ich nicht weiß, die Bibel lehrt das auch nicht, wie Gott das macht. Ich lehne auch diese ganze seltsame Theorie ab, Flugzeuge werden uns abhören, noch Petra in die Felsenstadt, noch Jordanien bringen und so, das ist alles Märchen. Wisst ihr, die Bibel sagt eiskalt, bete, habe Acht auf dich selbst und bitte Gott, dass du gewürdigt wirst, diesem zu entfliehen. Und wenn Gott mich nur durchbringen kann, weil ich so feig bin, weil ich so weich bin, dass er mich tötet, dann muss ich sagen, Herr, dann bitte mach, dass ich sofort tot bin. Oder? Ist unser Leben mehr wert wie die Ewigkeit? Wisst ihr, ich bin tief überzeugt, aus Thema Antichrist, Endzeit, wir müssen zuerst auf uns selber Acht haben. Wir müssen erkennen, dass hier ein falscher Geist ist. Wir müssen beobachten, wo Anbetung geschieht, wo Zeichen geschehen, wo Weltherrschaft geschieht, was mit Israel passiert. Das ist alles wichtig. Und trotzdem völlig zweitrangig gegenüber dem, was mit mir ist. Bin ich bereit zu sterben? Bin ich bereit zu sagen, ich bin dein Sklave, mach mit mir, was du willst? Dass man das von ganzem Herzen betet, jeden Tag. Herr, lass mich gewürdigt werden, diesem allem zu entfliehen und vor dir zu stehen. Und ich überlasse es dir, ich erweitere jetzt das Gebet für mich persönlich, und ich überlasse es dir, was du tust. Wenn du mich in der Zeit bewahren willst, wenn du den Zeitplan anders gestaltest, wie ich es erkenne, es ist egal, aber lass mich bereit sein und lass mich gewürdigt sein zu entfliehen. Und wenn das heißt, dass ich sterben muss, dann sterbe ich halt. Mit der Botschaft verkaufst du keine Bücher. Schon klar. Verkaufst du keine Bücher. Wenn ein Tim LaHaye Millionen verkauft, der hat eine andere Botschaft. Bei aller Schwachheit. Ich studiere jetzt fast 40 Jahre die Bibel. Ich sage nicht, meine Meinung ist letzte Meinung. Jeder Mensch ist im Irrtum unterworfen, kann sich irren. Aber ich glaube, dass die Grundzüge so gehen. Und ich persönlich will einfach, wenn er kommt, entfliehen. Und ich will es ihm überlassen, wie das geht. Und ich schlage mich jetzt halt mit dem Geist des Antichristen rum, in dem Bewusstsein, dass im Bruchteil einer Sekunde Gott die Hülle hinwegziehen kann, und dann habe ich nicht mehr den Geist des Antichristen vor mir, sondern der Antichrist selber. Und wie ich dem dann entfliehe, ich bin tief überzeugt, dass die Entscheidung, ob ich dem dann entfliehen kann, geschieht, bevor er geoffenbart ist, nämlich jetzt. Und da sind wir wieder bei Hebräer 3. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockert eure Herzen nicht. So, ich muss heute gucken, dass ich mit Gott in Ordnung bin, die richtige Haltung einnehme. Ich muss Gott auch bitten, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Lass mich diese ganze Struktur durchschauen und lass mich das Richtige tun. Und da bin ich überzeugt, jeder, der so vorgeht, wird überleben. Ich sage nicht, dass wenn jemand nicht 100% so vorgeht, wie ich es mir jetzt vorstelle, dass er nicht überlebt. Aber es ist ein gefährlicher Weg, nicht auf der biblischen Ebene zu gehen. Wenn ihr jetzt enttäuscht seid, dass ihr nicht mehr vom Antichristen erfahren habt, dann kann ich euch trösten. Ich weiß nicht mehr. Ich kann euch nochmal trösten, die Bibel weiß auch nicht mehr. Und Gott will nicht mehr sagen. Dann müssen wir zufrieden sein, oder? Wir müssen sagen, wir wollen bereit sein, und wir wollen auch bereit sein, wenn die Hülle hinweggenommen wird, wir noch hier sind. Und nicht tot sind, sondern wirklich mit dem auseinandergesetzt werden, dass wir sagen, Herr, ich belasse es dir. Ob das Martyrium heißt, ob das Tod heißt, ob das Entweichen heißt, es gibt ja auch Möglichkeiten, wo man entweichen kann, wo ihm nichts passiert. Wie das Gott macht, Herr, dein Wille geschehe. Und dann sagen wir mal, wer der Wille Gottes wirklich will. Wenn ich nämlich Gott überlasse, was mit mir passiert. Und dann hört die Theorie auf und dann trennt sich die Spreu vom Weizen und dann sagen wir mal, was echt ist. Und der, wo hier dann überlebt, der wird sicher nicht schadenfreudig sein. Der wird ein gebrochenes Herz haben, wenn er sieht, was mit seinen Mitgläubigen geschieht. Bloß, eins ist klar, die Bibel sagt, habe Acht auf dich selbst. Das heißt, ich muss mich jetzt zuerst um mich kümmern. Ist euch klar? In der Frage muss ich mich um mich kümmern. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in deiner heiligen Schrift alles so klar aufzeigst. Und dass wir auch diese Gefahrenpunkte sehen können, dass wir alles erkennen können, dass der Antichrist jemand sein wird, der versucht, dich täuschend nachzuahmen. Dass aber auch schon vorher ein Geist da ist, der die Gesetzlosigkeit über die ganze Erde bringt und versucht, uns zu zermürben. Und jetzt gib uns Herzen, die im Lichte wandeln, die gereinigt sind durch dein kostbares und teures Blut, die bereit sind, wirklich als Sklave Jesu Christi jeden Weg zu gehen, dass wenn der Vater im Himmel die Hülle hinwegnimmt und auch dieses schreckliche Geschehen über die ganze Welt kommt, dass wir bereit sind, dass wir letztendlich entfliehen können, völlig egal, was du mit entfliehen meinst, dass wir entfliehen können und dass wir nicht zu Schande werden. Gib uns einfach Gnade. Du bist allein der Einzige, der der Künder der Herzen ist. Du allein weißt, was in meinem Herzen ist. Du weißt, was im Herzen meiner Geschwister ist. Ich bitte dich einfach, erbarme dich und danke dir dafür. Amen.